Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Wie man auf die Idee kommt, mit Reise-Enduros auf der Rennstrecke rumzuheizen, weil es halt geht. Und mit diesem Zitat soll die heutige Folge auch schon umrissen sein. Damit begrüße ich auch gleich meine PS-Kollegen Johannes Müller.
Hallo zusammen.
Und Fabian Dresler.
Moin moin.
Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur bei Motorrad und Ride und Motorrad-Podcaster. Ja, steigen wir direkt ein. Was habt ihr gemacht und warum sprechen wir heute drüber?
Du hast doch alles schon beantwortet.
Ja, oder? Eigentlich schon, aber...
Der Reihe nach, wie kommt man auf die Idee, mit Reise-Enduros auf der Rennstrecke zu fahren? Ja, weil es halt geht. Genau. Aber also tatsächlich der konkrete Aufhänger, das zu unternehmen in Form eines nicht ganz ernst gemeinten Vergleichs, kein Test, aber doch ein Vergleich, war also der Reifen, nämlich der Metzler M9 RR, ein Sportreifen, ist also seit dieser oder letzter Saison, Ende letzter Saison, in den Reise-Enduro-Dimensionen, nämlich 19 Zoll Vorderrad, in erster Linie verfügbar. Und der Reifen hat ein Performance-Niveau, das man in der Reise-Enduro-Klasse so noch nicht ganz kannte.
Und das ist tatsächlich der wirklich erste rein dedizierte Sportreifen in diesem.
Es gibt natürlich schon Reifen, die als 19 Zoll Vorderrad oder in den Reise-Enduro-Dimensionen eben recht sportlich sind, aber als Sportreifen kategorisiert ist es meines Wissens der erste, ja.
Ja, meines Wissens auch. Also ja, klar, die Reise-Enduro-Reifen, das sind ja auch alles Allrounder, einer mehr, andere weniger sportlich. Aber wenn man bei PS von sportlich spricht, dann geht man über dieses Tourenreifen-Segment halt einfach hinaus. Deswegen, also in der Welt der Reise-Enduros gab es auch vorher schon sportliche Reifen, ja. Aber in der Welt von Sportmotorrädern gab es keinen sportlichen Reise-Enduro-Reifen.
So, genau, ja. Um das Ganze mal einzuordnen, also du kannst natürlich auch mit einem sportlichen Tourenreifen gut fahren und auch schnell fahren und auch Rennstrecke fahren, aber der Punkt, an dem es dann gefährlich wird, weil der Reifen überhitzt, der kommt recht schnell. Der war also auch selbst auf einem M9 erfahrbar, aber eben also die Sicherheitsreserven, die dadurch und die Performance-Reserven, die durch diesen Reifen verfügbar wurden, haben diesen Test in einigermaßen sinnvoller Ausgestaltung, wenn man so will, erst ermöglicht.
Ja, es klingt halt im allerersten Moment wirklich wie so eine Geschichte für, naja, es sind gerade keine neuen Motorräder da und saure Gurkenzeit. Aber wenn da tatsächlich so ein Reifen rauskommt, dann muss ja in dem Fall Metzler da ja auch wirklich einen Markt dafür sehen. Das ist ja irgendwie auch interessant.
Naja, also guck dir mal an, welche Motorräder am meisten verkauft werden gerade.
Ja, natürlich, aber wie gesagt, an jetzt... Ich sag mal, alltagssportlichen Reifen hat es ja jetzt vorher schon nicht gemangelt, aber...
Nö, ja. Aber auch die Reise-Enduro-Fraktion, auch in der finden sich viele so, ich sag mal, alte Heizer. Jetzt gar nicht abschätzig gemeint, also halt so alte Fräser, die Stiefelspitzen schleifend in der Kurve außen vollstrecken, die freuen sich auch über so einen Reifen. Mhm. Also.
Ja, ich erinnere mich da schon auch an diverse Forendiskussionen tatsächlich, die ich als stiller Mitleser schon verfolgt habe, so halt mit, welche Sportreifen da empfohlen werden, ja, dann sind eben da genau die dabei oder sind eben die Leute dabei, die eben sagen, was willst du mit einer GS auf dem Rundkurs? Aber ja, eben, das ist vielleicht so das Subthema, so, warum denn nicht, ja.
Ja, nein, ja. Also das Ganze hat natürlich saure Gurkenzeit, das Ganze fand im Herbst statt und man hat historisch eigentlich immer so im Herbst, wenn alle neuen Motorräder getestet sind und alle Vergleichstests gefahren, dann macht man halt mal was Beklopptes. Früher sind die, das habe ich bei der Recherche, habe ich im Archiv drüber gestolpert, früher sind die mit schweren Tourenmotorrädern in Hockenheim rumgefahren, so als es noch genug schwere Tourenmotorräder gab, um so einen Test irgendwie zu machen, dann total Banane aus der, also völlig alberne Fotoproduktion und auch als Rennstreckenbetreiber da noch vielleicht ein bisschen gnädiger waren, also ich weiß nicht, wenn du heute mit einer RT in Hockenheim aufschlagen würdest beim Sperrtraining, weiß ich nicht.
Vor allem, wenn du da das Licht abkleben musst, da bist du eine Weile beschäftigt.
Ja, also ja, als die Dinge noch ein bisschen lockerer waren und naja, der Reifen war halt da, die Motorräder waren da und letzten Endes, also ja, es ist natürlich eine alberne Geschichte, aber es steckt da für mich auch so ein Fünkchen Wahrheit und so ein Fünkchen echtes Erkenntnisinteresse drin. Natürlich kauft man diese Motorräder nicht in erster Linie, um damit auf der Rennstrecke zu fahren und selbst für sportliches Landstraßenfahren bieten die ja, also vielleicht sollten wir erstmal konkret sagen, mit welchen Reise-Enduros wir überhaupt da waren.
Ja,
gell?
Ja.
Also natürlich die unvermeidliche BMW R1250 GS mehr als das meistverkaufte Motorrad und Reiseenduro sowieso seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten. Dann hatten wir natürlich eine Ducati Multistrada V4S dabei und eine KTM 1290 Super Adventure S. Also
genau,
jeweils
also
die,
auch die mit 19
Zoll ja. Varianten, genau, die meistverkauften Varianten und ja, die drei großen Reiseenduros dieser Kategorie, wenn man so will.
Ja, und vor allem Reiseenduro, da geht's ja schwer los. Ich meine, so ein Test hätte man sich, glaube ich, vor 10 Jahren auch, na gut, hätte man genauso machen können, aber ich meine, jetzt sprichst du da über 180 PS.
Naja, fast. Also genau, das ist auch der Punkt, auf ja, den ich raus wollte. Ja. Also diese Motorräder haben sich natürlich in den letzten 10 Jahren oder 20, wenn man so will, in eine Richtung entwickelt. Natürlich sieht es witzig aus, wenn die auf der Rennstrecke rumfahren und man denkt, was soll das? Aber und niemand kauft sie dafür, darauf wollte ich raus. Aber was da mittlerweile an Motorleistung drin ist, was da mittlerweile an Bremskomponenten verbaut ist, was die mittlerweile fahrwerksseitig können, Elektronik, diese ganzen Aspekte sind also an einem, das ganze Performance-Niveau von diesen Motorrädern ist heute so viel höher, dass es also gar nicht mehr so weit hergeholt ist. Dazu kommt, also wir haben ja immer das, wir sind ja im Allgemeinen versucht, so ein Motorrad auszutesten und selbst auf so einer 1290 Super Adventure bist du mittlerweile auf der Landstraße beim Austesten in Geschwindigkeitsbereichen, wo du sagst, ja, da muss man sich schon strecken. Also die offenbaren sich, natürlich offenbart sich so ein Motorrad im normalen Testbetrieb schon sehr weitgehend. Aber die Vermutung schwingt mit, dass man auf der Rennstrecke noch Dinge erfahren könnte über dieses Motorrad, das es auf der Landstraße nicht offenbart. Zumindest war das der seriöse Nachklapp dieses eigentlich albern gemeinten Tests, der noch so ein bisschen offen war. Und ich glaube, was dann rauskam, ja, dazu kommen wir vielleicht noch, aber das hat das...
Ja, mit welchem Ergebnis habt ihr denn gerechnet davor?
Naja, also wenn
oder
man...
Oder du ganz besonders, Fabian.
Ich als alter GS-Hasser.
Genau.
Ja, ich habe das Ganze, also vielleicht noch vorweg, das den Testaufbau noch zu erklären, bevor wir das jetzt besprechen. Also wir sind an einem Mittwoch im Spätsommer von Stuttgart über den Schwarzwald Richtung Straßburg gefahren zum Rheinring, Anneau du Rhin. Und haben da donnerstags und freitags dann bei einem freien Renntraining bei Spare Racing also uns eingebucht.
Und Wanderschikane gespielt.
Ja, also wir sind eben auf besagtem Einheitsreifen von Stuttgart angereist auf Achse, was ja auch ein spezieller Use Case ist, Rennstrecke üblicherweise. Aber diese Motorräder ermöglichen eben, auf Achse anzureisen. Und quasi ohne größere Umbauten, also Spiegel, Licht abkleben, that's it.
Koffer weglassen,
Gepäckrolle dann abnehmen in der Boxengasse, wenn man so will. Und dann eben ja auch ohne Heizdecken.
Und wir haben reiseendurogerecht Warnweste getragen.
Und wir trugen selbstverständlich Warnweste. Ja, und haben
das
also vor Ort da 2 Tage fahren, so zumindest der Plan, und auf Achse wieder heim. Also das war die...
Also quasi so, wie man sonst vielleicht einen Trans-Euro-Trail auf Achse anfährt, habt ihr einfach, ja, sorry, das habe ich dich oder euch komplett rausgebracht, ja.
Erwartungshaltung. Ja, also wenn man jetzt gerade mal in jeglichen Rennsport hineinschaut, dann muss man irgendwie an Ducati auch denken. Und die Multistrada V4S wäre jetzt meine intuitive Favoritin gewesen. Erstmal wegen des Motors und zum anderen auch, weil Ducati sehr offensiv natürlich auch kommuniziert, dass die Multistrada so eine der sportlichen Reiseenduros ist. Und wenn ich diese drei Motorräder anschaue, mit denen wir dort unterwegs waren, dann würde ich sofort denken, jo, mit der Ducati sollte das eigentlich am besten funktionieren. Johannes, was hättest du gedacht?
Ja, also allein nominell, was hat sie mehr? Nominell 20 PS mehr als die GS? Mehr?
Nee, mehr sogar, ja.
Also ja, die Spitzenleistung fällt.
Jetzt müssen wir doch kurz
blättern,
wenn
jetzt schlagen
wir es
nach. Also was hat die GS gerade? 134 PS nominell? 136 und die Multistrada nominell 170. Das sind also 24 PS mehr Spitzenleistung auf dem Papier. Mhm. Und allein das ist natürlich bei recht ähnlichem Gewicht, ähnlichem Fahrzeugkonzept, also gehen wir mal davon aus, Luftwiderstand irgendwie in der gleichen Kategorie, Gewicht irgendwie in der gleichen Kategorie, dann sind ja rund 25 PS einfach schon richtig viel.
Ja, und wahrscheinlich auch Telelever und so ist jetzt auch nicht als die sportlichste.
Dazu werden wir
aber
noch
dazu
kommen.
Dazu kommt ihr wahrscheinlich.
Ja, genau.
Das Gewicht, spielt natürlich auch eine Rolle.
Das
ne?
Gewicht
also
spielt
die GS
eine Rolle.
Ist natürlich auch das schwerste Motorrad im Test gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr habt gerade die Tabellen vor euch oder mich?
Aber es trennt sie, ja, es trennt sie gar nicht so viel, wie man vielleicht glauben würde. Die GS wiegt 4 Kilo mehr, nämlich, nee, 6 Kilo, 260 zu 254 bei der Ducati. Und die KTM ist nochmal 7 Kilo leichter als die Ducati mit 247. Also ja, es sind ein paar Kilo, 13 zwischen der leichtesten und der schwersten, aber immer noch in einem Bereich, ja, signifikant, aber jetzt nicht überbordend, würde ich mal das Fazit ziehen, was das Gewicht angeht. Aber eben Spitzenleistung, Vorteil Ducati.
Würde aber auch heißen, dass er die KTM eigentlich wahrscheinlich auch als Nummer 2 dann, oder wenn nicht sogar noch.
Fabi, wo hättest du die KTM im Vorfeld gesehen?
Also,
auch stärker als die GS, deutlich?
Ich hätte sie vor der GS gesehen, ja. Wenn ich sie nicht vorher schon mal beim Alpenmasters gefahren wäre. Also allein anhand der Daten und der Erscheinung des Motorrads hätte ich jetzt auch auf jeden Fall auf die KTM gesetzt, auch weil man den Motor auch kennt und der Motor natürlich bekanntermaßen echt eine Macht ist. Ja. Und also ich glaube, es gibt vergleichbaren Punch wie diesen KTM V2, den findet man selten. Und ja, aber irgendwie hat man, oder ich hatte zumindest im Gefühl, dass die KTM fahrwerksseitig dann doch vermutlich ins Schwimmen kommen könnte. Deswegen hätte ich auf die Ducati gesetzt.
Ich hätte auch auf die Ducati gesetzt, auch aus den Gründen Motor, Fahrwerk. Fahrwerk habe ich immer als der KTM überlegen gesehen, also vor allem im Ansprechverhalten und einfach in der Dämpfungsarbeit. Das ist einfach das schönere, sauberer, appliziertere Fahrwerk. So, das auch mehr Einstellmöglichkeiten bietet vor allem, also was auf der Rennstrecke dann nochmal relevant wird.
Ja, wobei, wenn man es jetzt, also weiß nicht, irgendwie habe ich im Kopf immer auch diesen Vergleich zu den Naked Bikes gezogen, wo man dann bei Street Fighter und Super Duke ankommt und da sind so Sachen wie das Ansprechverhalten vom Super Duke Fahrwerk ist ja auch in der Klasse eher schlecht und das rückt auf der Rennstrecke dann eigentlich eher wieder ein bisschen in den Hintergrund, ja. Das ist eher ein Komfortding, die Dämpfung passt dann wieder, aber ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass die Ducati trotzdem so ein bisschen, ja, satter, ein bisschen mehr, ja, einfach besser auf der Straße liegt. Das klingt jetzt so total plakativ.
Naja, aber also um das kurz auszuführen, also wir alle haben die Ducati fahrwerksseitig vorne gesehen und das liegt, glaube ich, in erster Linie natürlich, wir kennen das Motorrad von der Landstraße, wo man sich auch immer einig ist, dass dieses Motorrad, die Multistrada V4, einfach ganz harmonisch und flüssig und für eine Reiseenduro sehr lenkpräzise und stabil fährt. Also das Gesamthandling ist einfach auf einem sehr hohen Niveau, ohne dass sich das viel bewegt und man spürt schön, was das Vorderrad macht. Also nicht nur, dass es komfortabel ist und schön fährt, sondern auch so schon erahnen lässt, dass es auch nach Performance-Gesichtspunkten, wenn man dann sich Richtung Limit auf der Rennstrecke bewegt, sehr gut funktionieren sollte. Also die Sitzposition ist okay. So.
Also man wird's ja auch allein schon anhand der, ja, wie das, nicht nur wie das Motorrad beworben wird, sondern einfach auch gemäß der Marken-DNA, wenn man so will. Genau. Also das würde man ja auch einfach gar nicht auf die Idee kommen, dass es.
Genau, also jeder erfahrene Testredakteur weiß auch, dass Ducati Regelelektronik, wenn nicht mit die beste, dann die beste ist im Markt. Und sowas überträgt sich auch von einer Panigale in Richtung einer Multistrada. Glasklar, also dieses Know-how, diese Kenne ist, logisch, die überträgt ja sich, logisch. So, jetzt weiß man natürlich, dass das bei BMW auch gut funktioniert.
Ja, und die GS hat man irgendwie allein durch ihre Daten so ein bisschen nach hinten gerückt und durch den Telelever.
Schwerstes Motorrad, ja. Telelever, geringste Spitzenleistung. Kardan,
ja, Wahnsinn.
Kardan.
Ja. Ja, dann müssen wir jetzt langsam dazu kommen, wie es dann wirklich funktioniert hat.
Naja, also wir sind dann dahin angereist, vielleicht das noch, und diese Eindrücke auf der Landstraße nochmal rauszuarbeiten. Und das hat sich auch alles, was man schon wusste und kannte, mal wieder bestätigt. Also die KTM, wuchtiger Motor und eigentlich auch wuchtige Bremse, aber naja, Fahrwerk nicht so schön. Und die GS, ja, durchzugsstark, aber naja, also Spitzenleistung jetzt nicht so, oh Gott, da ist ja schon die Kurve mäßig, wie jetzt bei den anderen zwei, aber irgendwie auch immer gut, so extrem teutonisch effizient, aber jetzt nicht den Erlebniswert und die Ducati, ja schön und explosive Spitzenleistung und tolles Fahrgefühl, tolle Elektronik, ja, und dann fährst du auf der Rennstrecke und fährst eine Runde und guckst du die Strecke an. Jetzt der Rheinring ist also eigentlich auch vielleicht noch für diejenigen, die es nicht kennen, kurze Variante des Rheinring ist eigentlich eine flüssige, nicht zu schnelle Rennstrecke, also keine ultralange Gerade und ja, eher eine flüssige Strecke, die jetzt nicht so ein Stop-and-Go-Fahrstil, naja, erfordert, sage ich mal.
Also Leistung auch weniger wichtig vielleicht wie auf anderen.
Ja, jetzt nicht so wie Hockenheim. Aha. Oder, keine Ahnung, irgendeine krasse, weite GP-Strecke.
So, also es gibt schon eine lange Gerade, wo dann Leistung mal kurz zählt, aber wie Johannes schon sagt, also du holst ja jetzt nicht Rundenzeit drüber extrem viel oder so.
Naja, also wir tauschen ja immer durch bei so einem Test. Beziehungsweise erstmal schaut man sich die Strecke an, wo sortiert man sich auch in so einem Renntraining ein. Jetzt müssen ja auch mal die anderen Teilnehmer sich dran gewöhnen, dass da drei Reise-Enduros irgendwie mit rumstrollern. So. Also alle mussten sich auch erstmal aneinander gewöhnen. So, du fällst natürlich auf, erstmal mit so einem Auftritt auch.
Mit der Warnweste.
Die Warnwesten haben wir dann rausgezogen.
Die haben wir aus Sicherheitsgründen auf der Rennstrecke dann abgelegt, die Warnwesten. Ja, da fährst du rum und schaust dir die Strecke an und stellst dann irgendwann fest, hoppla, das geht ja. Und ich auf der GS und dachte, das geht ja richtig gut. Und dann irgendwann in der dritten, vierten Runde, Tobi fuhr vorne weg, richtig? Mhm. Und irgendwann dachte ich, ja, jetzt könnte er ja mal am Kabel ziehen. Und ich da im Infield vor allem dachte ich immer, ja, wieso fährt er so langsam? Und da hatte man schon die Ahnung, die leichte vorne, Mensch, oh, die GS, das funktioniert schon wieder richtig gut hier.
Ja, und ich bin auf der KTM hinterhergerudert und war an jedem Kurveneingang mit meinem Mut am Kämpfen, ob ich jetzt wirklich übers Vorderrad dann noch weiter und schneller reinfahren kann. Und habe so wenig Feedback und ja einfach überhaupt kein Gefühl vom Motorrad zurückbekommen, dass ich da echt im absoluten Kampfmodus hinter dem locker auf der GS dahinschwingenden Johannes hinterher kämpfen musste. Und das war hart. Und der Johannes ist dann auch nach den ersten Runden relativ entspannt abgestiegen. Und ich habe mir schon gedacht, Moment, das kann doch nicht sein. Irgendwas mache ich falsch. Und jetzt geht's dann doch schon fast Richtung Endergebnis. Als der Tobi dann sagte, schneller können wir nicht fahren, da hat sich dann, glaube ich, bei allen so langsam der Gedanke gesetzt, dass einer noch schneller fahren könnte, aber ja, zwei andere halt nicht.
Also das war auch relativ, also klar, der erste Turn, der Kennenlern-Turn, aber schon da hat sich eigentlich, und da, also lassen wir die Kirche im Dorf, es offenbart sich relativ schnell das Performance-Potenzial der Motorräder, so, das muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist aber höher, als man gemeinhin, denke ich, so vermutet.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Also um das Ganze mal zurechtzurücken, du bist jetzt selbst auf dem noch Straßenreifen oder der in Anführungszeichen nur ein Sportreifen ist. Also man muss sich vergegenwärtigen, dass die weitaus größte Teil der Renntrainingsteilnehmer auf vorgeheizten Slicks unterwegs ist. So. Und die Bedingungen waren jetzt ordentlich. Es war nicht so kalt. Also man hätte auch den Grip von einem Slick nutzen können. Und trotzdem, dass man in Anführungszeichen nur auf dem Sportreifen unterwegs ist, kann man da eigentlich wunderbar fahren. Also der Reifen hat ermöglicht, das, was diese Motorräder können, da abzurufen, würde ich sagen. Und das bezieht sich jetzt auf Schräglagenfreiheit, die ausgerechnet auf der GS zusammen mit der Ducati eigentlich die beste ist.
Ja.
KTM also vielleicht mal vom Allgemeinen zum Speziellen. Die KTM das einzige Motorrad, wo ich irgendwann Angst hatte, da setzt jetzt gleich was auf, beziehungsweise wo auch der Hauptständer dann schleift.
Mhm.
Dann bist du aber schon eigentlich richtig krass schräg. So, da willst du schon lange nicht mehr schräger fahren. Vor allem, weil, wie Fabi, du schon gesagt hast, die KTM eigentlich gar nicht vermittelt, was noch, wo du jetzt so haftungsmäßig stehst.
Ja.
Also der Reifen an sich meldet schön zurück, aber in der KTM versackt die Rückmeldung so. Und das gibt dir einfach ein schlechtes Gefühl. Du willst dich da nicht an irgendwelche Haftgrenzen ranfahren, weil du einfach kein Gefühl dafür hast. Das ist so holzig.
Genau, also die Haftgrenze ist da, bevor du irgendwie eine Idee davon haben könntest, dass sie jetzt gleich erreicht sein könnte. Also du fährst so aus dem Gefühl raus, das, wo du weißt, das kann man einer Reise-Enduro zutrauen, an Belastung, an Schräglage. Dabei geht es jetzt hauptsächlich um das in die Kurve reinfahren. Und es ist halt auch recht logisch, dass man da viel Motorrad hat, dass man lange Federwege hat, dass da viel natürlich verloren geht von diesem Gefühl. Und das kommt aber auch dann nicht. Das kommt weder bei der KTM noch bei der Ducati beim in die Kurve reinfahren dann wirklich richtig, richtig wieder zurück, weil man bremst irgendwann härter, man staucht die Gabel zusammen. es bleibt immer noch viel Restfederweg, es bleibt immer noch viel Bewegung vorne drin. Also man hat niemals das Gefühl, dass sich das Vorderrad richtig setzt und man richtig Druck auf dem Vorderrad hat, dass man es in die Kurve hinein belastet hat und dementsprechend dann auch einlenken kann und schnell in die Kurve reinfahren kann. So, man hat immer dieses Gefühl, so ein leichtes Vorderrad zu haben. Und das ist ganz unangenehm für Leute, die jetzt wissen, oder Leute, die das mit einem sportlichen oder richtigen Sportmotorrad vergleichen wollen. Und das war eigentlich so das größte Problem, was man dem Reifen nicht vorwerfen kann, was man dem Konzept Reise-Enduro irgendwie entnehmen muss, wo auch die Motorräder an sich dann gar nicht so richtig was für können. Aber es ist eben tatsächlich so. Und da war es dann interessant, dass genau diese ja wirklich für Rennstreckenfahrer extrem relevante Phase von dem Bremsen und dann in die Kurve hineinfahren, mit Druck an der Front in die Kurve hineinbremsen, dass da der seit Jahren verschriene Telelever von der GS eben genau diese Effekte verhindert hat, weil es bewirkt eben einfach, dass die Front beim harten Bremsen nicht krass wegtaucht. Und dadurch wird das ganze Motorrad ein bisschen steifer, gefühlt steifer. Und du bremst hart, du hast ein extrem bremsstabiles Motorrad. Und du hast das Gefühl, dadurch, dass das Motorrad nicht vorne wegtaucht, kannst du es belasten und kannst vorne Druck drauf bringen und hast eben nicht dieses Schwimmen aus dem Fahrwerk raus. Und dadurch fährst du auf der GS ab den ersten Metern mit mehr Vertrauen in die Kurve rein. Und das war ganz interessant, weil das eigentlich genau das ist, was man dem Telelever nicht zutraut.
Also es ist nicht das Feedback, was es mehr gibt, sondern es ist einfach das Vertrauen, was du trotzdem mehr hast.
Ja, also die Bremsstabilität und das Nicht-Wegtauchen. Also die beiden anderen müssen versuchen, auf der Bremse durch Schließen der Druckstufe quasi die Front irgendwie halbwegs oben zu halten. Es gelingt nur so halb und es wird außerdem ein total synthetisches Fahren. Also du kriegst das Motorrad einfach nicht schön in die Kurve reingebremst dadurch. Es bewegt sich total unharmonisch. Und bei der GS, durch die Bauart des Telelevers, nickt halt eben erst gar nicht weg, sondern bleibt auch beim brutalsten Bremsen, hält die noch einen irrsinnig guten Bodenkontakt vorne. Ja. Und die, also davon abgesehen, hat das Motorrad auch die mit einigem Abstand beste Bremse. Bremswirkung.
Ja.
Also viel, viel schöner als auch die Ducati. Und lässt sich halt auf der Bremse einlenken. Also das war auch, das war die krasse Überraschung, dass dieses verschriene Telelever eben genau am besten funktioniert unter diesen speziellen Bedingungen.
Genau, ja, es ist halt die harte Belastung. Und da ist auch, klar, man kann dann versuchen, die Druckstufen der anderen Gabel zuzudrehen, aber in der Bremsphase bringt dir auch das Zudrehen der Druckstufe nichts, weil durch die Belastung, die halt nicht einfach nur ein Schlag ist, taucht dir die Gabel so oder so weg. Ja. Sie wird halt einfach nur zäher. Und durch dieses Zähre, also gewinnst du vielleicht einen Müh an Feedback, aber nicht das, was du in irgendeiner Weise brauchen könntest. Und das ist dann eigentlich das Geheimnis der GS gewesen, warum sie in dieser Phase jedes Mal extrem Meter gemacht hat. Und jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen weitergehen. Wir können ja mal eine Kurve einfach so im Kopf durchfahren. Also wenn wir jetzt reingebremst haben, dann kommt die Schräglagenphase.
Ja, ich möchte fast noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Also, oder um es noch mal allgemeiner zu sagen, wir werden jetzt sehr viel Kritik üben in dieser Geschichte. Das soll nicht heißen, dass es nicht irgendwie eine total coole Erfahrung ist, mit den Reise-Enduros da rumzufahren. Und also es wird auch im Laufe der Zeit dann davor kommen, dass du mal auf so einer Super-Adventure irgendwie einen verirrten Twin-Cup-Piloten kassieren darfst. Und das ist natürlich also dann das Größte. Aber letzten Endes treten natürlich eher die Schwachpunkte dieser Maschinen dann zutage. Das ist klar. Diese Kritik, also das will ich dieser Kritik voranstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist wichtig, die auf diese Art und Weise einzuordnen.
Ja, mich juckt schon die ganze Zeit, weil natürlich wichtig. Jetzt wieder alle sagen werden, ich beschwere mich doch auch nicht, dass X nicht das und das, aber darum ging es ja.
Die Grunderkenntnis ist, diese Motorräder funktionieren und sie funktionieren richtig ordentlich auf der Rennstrecke. Also du kannst damit fahren und es geht und du hast Spaß und wenn du schnell bist, kannst du Leute überholen und dann bist du eh der Größte.
Weil definitiv,
ja. Also das ist ein Bombenerlebnis. Aber natürlich, wenn man dann die drei miteinander vergleicht, guckt mal, was funktioniert und gelangt halt da dann doch irgendwie zu interessanten Erkenntnissen.
Richtig, genau.
Und die wollten wir jetzt ja dann quasi nochmal im Detail aufrollen.
Ja, vielleicht müssen wir nächstes Mal dann die R1 auf der Crosspiste testen, damit alle also, wieder
so rumgesehen, die Reise-Enduro kann auf der Rennstrecke sicher viel mehr als eben das Sportmotorrad auf Schotter. So. Wobei auch da mehr geht, als man gemeinhin so denkt, aber das ist ein anderes Thema.
Soll man eine Flattrack S1000 RR gegeben haben? erinnert ihr euch?
Meier hieß der
BMW
hinter. Ja. Ja. Naja, also zur KTM noch. Das Ding ist riesig.
Ja.
Es ist, also diese Motorräder sind ja alle groß, aber wenn ich auf der KTM durch eine Kurve gefahren bin, musste ich oft mehr Hanging Off fahren, als ich das wollte, um an dem Motorrad vorbei, also zu sehen, wo ist eigentlich die Rennstrecke, wo geht's lang. Und wenn du in der Kurve auf jemanden aufläufst, auf der 1290, dann hast du oft das Gefühl, ich überroll den jetzt, weil du siehst nicht mehr, wo der ist.
Ja.
Also du siehst den unmittelbaren Rennstreckenverkehr vor dir nicht, vor lauter Motorrad. Und das ist
Werbung.
An dieser Stelle gibt es nochmal einen kurzen Hinweis zu unserem ersten Motorrad-Testival. Zwar sind alle Touren bereits ausgebucht, es lohnt sich aber trotzdem vorbeizukommen. Denn die 15 Hersteller bieten zusätzlich Probefahrten der aktuellen Modelle an. Das Festival findet am Fahrsicherheitszentrum Nürburgring vom 5. bis 7. Mai 2023 statt. Welche Marken vor Ort sein werden, sowie alle weiteren Informationen findet ihr auf www.motorradfestival.de.
Wir sind ja auch nicht jetzt die schnellsten dort gewesen, sondern klar, die schnellen Jungs, die lachen sich tot. Natürlich. Und da kommt es dann auch durchaus mal vor, dass man außen überholt wird. Aber das Ding ist, auf diesen Riesenschiffen, gerade auf der KTM, da erschrickst du dich dann, weil du hörst den Typen nicht, der dich außen überholt, und du siehst ihn auch nicht, weil zwischen euch so 3 Meter irgendwie Reise-Enduro sich befinden. Das ist wie so eine Schallschutzwand. Und also das ist, sind interessante Momente dann.
Das kommt schon zu interessanten Szenen. Ja, ich hatte schon angedeutet, also die KTM, irgendwann setzt dann auch der Hauptschirm auf spät. So spät, dass es kein Problem ist, aber eben als einzige. Und dann fand ich die Idee gut, jetzt mal die Kurve weiterzufahren. Wir gehen ans Gas. Mhm. Ganz ordentliche Traktionskontrolle, aber nicht die beste, sondern eher die leicht schwächste in dem Feld.
Bei der KTM,
nicht katastrophal schlecht, aber passabel.
Was man dazu aber jetzt nochmal vorwegschieben muss, in der Beschleunigungsphase, Regelelektronik, da muss ich sagen, sind die Reise-Enduros auch auf der Rennstrecke richtig stark. Also was da, was die Elektronik, IMU, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, was die hinbekommen,
selbst
ist jetzt nicht so weit davon entfernt, was ein richtiges Sportmotorrad macht. Klar, die Hersteller applizieren das einfach auf ihre Reise-Enduros und machen ein bisschen andere Abstimmung der Elektronik. Da weiß man, dass es gut funktioniert. Aber da muss man sagen, das ist top gewesen, fand ich.
Fand ich auch. Also klar kann man dann kritisieren, du bremst mal in ABS rein oder vielleicht noch zwischen schärfster und Ausstufe der Traktionskontrolle, vielleicht noch eine Zwischenstufe. Klar, Wunschkonzert geht immer, aber das funktioniert. Also es ist echt okay. Es gab auch wenige Schreckmomente so. Also das ist mehr, weit mehr, als man erwarten kann von so einem Motorrad, finde ich. Und auch das, also damit ist für mich der Beweis erbracht, auf der Landstraße brauchst du das nicht mehr weiter. Natürlich werden sie es weiterentwickeln, aber also der Gewinn noch besserer Traktionskontrolle an der Reise-Enduro, den sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Das System ist da, wo es sein soll.
Das stimmt, ja. Trotzdem, wie du gerade gesagt hast, du wolltest es, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, KTM dann doch am Ende noch mit am gröbsten gewesen von den drei.
Ja, auch weil, verglichen mit dem Vierzylinder gröbere Regelintervalle und so, das Übliche halt, die längeren Zündunterbrechungen. Naja, und dann passierte aber am Kurvenausgang was, und also die Gerade ist ja lang genug dann, auch in der Kurzanbindung, um zu sehen, wer fährt denn wem jetzt weg. Und da fand ich auffällig, schon als ich auf der GS erstmals saß, dass mir der Tobi auf der Multistrada kaum weggefahren ist.
Ja.
Wobei man natürlich sagen muss, also klar, Drehmoment hat der Boxer ja bekanntermaßen, aber auch in dem Übergang, wo dann von Drehmoment zu Spitzenleistung es zählt, dann die Ducati nicht mehr groß Meter gemacht hat. A, war ich natürlich im Windschatten. B, muss er vorne eine Schneise in den Wind schlagen. Und die ist spürbar dramatisch auf diesen Motorrädern. Also gerade wenn du auf der KTM, die ja wirklich die krasseste Schrankwand ist, wenn du da in schnellen Passagen kannst du förmlich spüren, wie sich dieses Motorrad durch den Wind, durch die Luft schiebt und die Atmosphäre quasi zerdrücken muss. So, das merkst du. So ab, also was hatte man drauf? Über 200 waren es schon.
Ja.
Das spürst du, und das spürst du auf dem Motorrad am deutlichsten. Und ich meine, behaupten zu können, dass du merkst, dass die GS ein bisschen weniger sich durch die Luft quetschen muss. So, da scheint eine etwas ausgefeiltere Aerodynamik vorzuliegen.
Würde ich auch so sagen, ja. Also es fühlt sich nicht kräftiger an, aber das Motorrad hat bei höheren Geschwindigkeiten hat es anscheinend irgendwie leichter, noch voranzukommen.
Also das relativiert den Leistungsnachteil, ja, will ich damit sagen. So, der letzten Endes trotzdem noch vorhanden ist, aber eben nicht genug ausmacht, um ihr zum Nachteil zu geraten auf dieser Rennstrecke. Und das ist eine ganz wichtige Einschränkung.
Ja.
Wenn du nämlich jetzt auf irgendeinem Highspeed-Kurs fahren wirst, ist egal, wie viel besser die GS bremst und egal, wie viel schöner die sich in die Kurve reinfahren lässt und auch egal, wie viel besser noch die Traktionskontrolle sogar ist, als bei der KTM beispielsweise, dann wird immer das Motorrad mit mehr PS schneller fahren.
Das, ja.
So nicht aber am Rheinring. Ich sag das Ganze deshalb, weil wir tierisch viel Kritik und Flack haben einstecken müssen für diesen Test von allen KTM- und Multistrada-Fahrern.
Ja, die fanden das gar nicht gut. Ja.
Wollen wir vielleicht mal erklären, warum die Multistrada uns jetzt gemessen an ihrer Erwartung so nicht, zwar nicht enttäuscht hat, aber eben auch nicht brillieren konnte? Fabi?
Ich würde ganz kurz noch gern einschneiden, weil wir hatten jetzt noch keine Rundenzeiten genannt. Und ich meine, die Folge, wir hätten sie auch einfach bewusstes Klagen auf allerhöchsten Niveau nennen können. Also ganz ehrlich, das sind hier teilweise 2 Sekunden oder was auch immer. Ist klar, dass das auf einer Rennstrecke jede Menge ist.
Das
aber,
sind Welten, ja.
Aber sollen wir es einmal mal kurz, um es zu nennen.
Ja, also um kurz die Rundenzeiten einzuordnen. Wir haben nicht den Aufwand betrieben, den wir bei einem Superbike-Vergleich betreiben. Also exklusive Rennstrecke, vorgeheizte Slicks, Einheitsbedingungen. Wir haben die Rundenzeiten von einem Rheinring Intimus und Experten ermitteln lassen. Achim Steinmacher, der also die Strecke kennt wie seine Westentasche. Aber natürlich im laufenden Betrieb des Renntrainings. Natürlich haben wir geguckt, dass wir freie Runden kriegen. Aber die haben jetzt nicht den gleichen Stellenwert wie die Rundenzeiten des Superbike-Vergleichs oder auch des Supertests, den wir machen. Die sind eher eine Hausnummer zur Einordnung. Die Vergleichbarkeit ist gegeben.
Ja, das wollte ich noch fragen.
Aber sie ist nicht auf eine Art und Weise gegeben, das möchte ich ganz klar betonen, wie sie jetzt bei einem reinrassigen Tracktest, der exklusiv stattfindet, auf einer Strecke wäre.
Aber genau, damit man jetzt mal eine Hausnummer hat, was würde jetzt ein richtig amtlicher Supersportler auf der Strecke, in welchem Bereich wäre man da?
Ich glaube, zwischen 1,11 und 1,13 ist man ganz gut.
Das ist dann aber schon so, naja, also da wird keine IDM gefahren, aber das wäre dann, glaube ich, schon.
Nee, ich glaube, noch nicht ganz, noch nicht, aber. Ja, okay. Da ist man schon richtig schnell.
Das wäre ein Superbike auf einem Slick.
Ja.
So. Und wir waren dann also 12 bis 14 Sekunden langsamer am Rheinring. In der Größenordnung, ja.
Mhm.
Also ich lese es kurz vor. Wir haben ermittelt für die GS 1:24.76. Wir haben für die Multistrada 1:26.55. Und wir haben für die KTM 1:27.3. Heißt also, GS rund 2 Sekunden schneller, nicht ganz 2 Sekunden schneller als die Multistrada, das ist viel.
Mhm.
Und die KTM noch mal knapp 1 Sekunde langsamer als die Multistrada. Wobei dazu zu sagen wäre, dass die KTM weniger Runden hatte, weil sie auch noch kaputt ging im Laufe dieses Tests. Aber dazu kommen wir vielleicht noch zum Schluss.
Okay.
Wir haben sie nicht kaputt gemacht, aber es trat ein Schaden auf, der das Weitertesten dann, der den Test beendete. So.
Okay.
Ja, also sagen, es war ein klapperndes Geräusch aus dem Motor, das allerdings beim Fotofahren aufgetreten ist, also jetzt nicht unter Volllast auf der Geraden. Eine Sache, die immer mal wieder vorkommt, vorkommen kann, würde ich jetzt unter Pech und Einzelfall abhaken, aber nicht dadurch, nicht dadurch begründen, dass wir das Ding auf der Rennstrecke bewegt haben. Also
den Schluss würde ich auch nicht ziehen. Also zu dem Zeitpunkt, als der Schaden auftrat, war die Belastung auf den Motor vielleicht die, wenn man mal 2 Stunden voll Autobahn ballert oder so, in der Größenordnung. Mhm. Also sollte so ein Motor abkönnen. Kommt mal vor, so Tendenz-Steuerkettenspanner oder sowas, also ein leichtes Klappergeräusch, von dem wir gesagt haben, damit fahren wir nicht weiter.
Ja.
So. Aber bedeutet auch, die KTM hat also etwas weniger Setup-Zeit gekriegt. Und andererseits, was ich sicher sagen kann, die Rundenzeiten bieten für den Rheinring eine gute Tendenz.
Auf jeden Fall, da hätte sich jetzt nichts groß mehr.
Die Gültigkeit würde ich jetzt nicht daher anzweifeln, nur um das mal so ein bisschen einzuordnen. Naja, also entgegen aller Erwartungen und trotz Minderleistung GS 2 Sekunden schneller auf einer flüssigen, nicht zu schnellen Strecke, ist aber eine eindeutige Erkenntnis.
Ja, jetzt habe ich dich voll rausgebracht, weil du wolltest eigentlich was, was ganz anderes schon sagen.
Ja,
dann kam ich mit den Rundenzeiten.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt zuletzt, warum man denn die Multistrada kann von uns so richtig vom Hocker hauen konnte. Wir hatten ja diese hohen Erwartungen an dieses Motorrad, weil sie auf der Landstraße ja so schön fährt.
Ja, also
Fabi, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht damals.
Echt? Jetzt musst du mir helfen, was habe ich denn gesagt?
Ich muss das mal, ich habe es quasi eins zu eins von dir übernommen. Lang, sperrig, hüftsteif. Ach so, ja, dass sie diesen Stop-and-Go-Fahrstil nicht kann.
Ja.
Dass sie das, also hart anbremsen, schnell umlegen, schnell raus, am wenigsten kann.
Ist nicht ihr Ding, nee, die will flüssig fahren, die will. Das ist ja das, was ihr auf der Landstraße wieder zugutekommt, ne? So flüssig schwingen, ohne viel Druck vorne, ohne viel Druck hinten. Das macht die ja brillant. Und sobald du das Ding aber dann wirklich zusammenstauchst, was du auf der Landstraße niemals tun würdest, wenn keine Notsituation vorliegt, ja, dann merkt man einfach, dass die Multistrada dafür nicht gemacht ist.
Ja, also um das nochmal glasklar zu sagen, weil auch das war eigentlich so der Hauptkritikpunkt an dem Test, den in der Regel Multistrada-Fahrer vorgebracht haben. Und das möchte ich, also wirklich, um es mal klar zu sagen, du kannst dieses Motorrad auf der Landstraße nicht so fahren, egal wie schnell dass du denkst, dass du fährst. Du fährst so nicht auf der Landstraße, wie du dann auf der Rennstrecke fährst.
Ja, und wenn du es doch machst, fahr bitte kein Motorrad mehr.
Ja, nein, also das so kannst du nicht fahren. Und wenn du aber auf der Rennstrecke bist, du sehr bald in diesem Bereich.
Ja.
Und dann merkst du, im Moment, auf der Bremse lässt sich nicht mehr einlenken. Aufstellmoment, recht deutlich. Und dann, die Ergonomie ist auch auffällig passiv.
Stimmt.
Passiver als auf der GS.
Die GS hat den tiefsten Lenker.
Die GS hat die sportlichste Ergonomie.
Hinten, ja.
Also du sitzt halt auch eher so an einem hohen Lenker und der kriegst auch gar keinen Druck aufs Vorderrad. Und das Vorderrad fühlt sich auch weit weg an bei dem Motorrad. Also subjektiv ist das Rad einfach weit weg. Also du spürst jetzt gar nicht, du hast gar nicht so viel bessere Rückmeldung.
Ja.
Und dann ist eben auch, ja, lange Federwege, viel, viel Abnicken auf der Bremse. Du kriegst das auch nicht einreguliert. Also wir haben natürlich die schärfsten Fahrmodi gewählt.
Ja, wir haben danach auch per Leserbrief 100.000 Setup-Tipps bekommen, wie wir das Motorrad hätten einstellen müssen.
Die wir alle
Leute, haben wir gemacht.
Ja, also wir wissen schon, wenn es nicht fährt, in welche Richtung man nachjustiert. Und da hat man eigentlich schon sämtliche Register gezogen.
Ja, also ist es nicht böse gemeint, Freunde, aber ja, wir haben das schon gemacht.
Ja, dann bremst sie auch nicht so besonders schön tatsächlich. Also ich finde die Bremse auffällig stumpf. Das merkt man wiederum schon auf der Landstraße.
Ja.
Schönes Bremsgefühl, aber viel, viel zu viel Handkraft. Also musst du ziehen wie ein Ochse. Und dann ist der Motor in der Mitte jetzt auch nicht so bombensch, also unten sowieso nicht. Der Motor blüht mit Drehzahl auf. Ganz oben raus fährt er jetzt aber auch nicht so krass weg wiederum.
Ja. Und da kam auch wieder der Rheinring dann den anderen beiden ein bisschen zugute, weil dieser Punch unten raus, der hilft am Rheinring halt tatsächlich einfach. Also
im Infield.
Genau. Und da beschleunigst du einfach auf dieser riesengroßen Drehmomentwelle der GS einfach schon die ersten Meter so viel kräftiger aus der Kurve raus, dass die Multistrada ihre Mehrleistung dann noch gar nicht umgesetzt hat oder noch gar nicht umsetzen konnte. Und dann ist die nächste Kurve schon wieder da. Und deswegen, das ist auch.
Also leichter Vorteil für die Zweizylinder einfach.
Ja, da kam die Strecke dem Konzept halt dann auch wieder nicht so richtig
irgendwo
entgegen.
Schon. Die Multistrada erreicht auch in der Regel nicht die Nennleistung von 170 PS, muss man ganz sagen. Also diese nominellen 26 PS oder 24 sind reell dann eher so, warte mal, habe ich auch genau aufgeschrieben, reell sind es keine 20 mehr. Hm. Also das relativiert sich dann recht deutlich noch.
So, Ferdi, bevor du alter GS. Mann, jetzt bist du happy, oder?
Na, ehrlich gesagt, ja, ich als Boxhaut-Kardan-Fan, nein, also ich meine.
Kardan, vielleicht noch eine Sache zur Kardan, spürt man nicht, keine Kardan-Reaktion.
Du spürst den Kardan nur dann nicht, wenn du abends keine Ketten schmieren sollst.
Also ich werde jetzt natürlich nicht diesen Vergleichstest auf dieser Rennstrecke mit dieser 1250 GS auf meine alle Luftgekühlte noch irgendwie beziehen. Aber es ist halt natürlich spannend und ich finde schon hinter diesem auf den ersten Blick albernen Test, ja, Johannes, wie du schon gesagt hast, das sind einfach dann doch irgendwie interessante Details, die ihr da rausgefahren habt, die einfach spannend sind, obwohl man weiß, dass das auf einem Niveau ist, das total akademisch ist.
Naja, also für mich gab es zweierlei Erkenntnisse bei diesem Test. Nämlich die einen, die sich auch auf die Landstraße übertragen, beziehungsweise die man von der Landstraße schon kennt, die sich auf der Rennstrecke identisch widerspiegeln. Ich nenne zum Beispiel da die Durchzugsstärke oder auch, wie sauber der Motor gemappt ist. Das ist auch eine ja. erhebliche Stärke. Also du kannst die GS immer so wattgenau applizieren. Also am Kurvenausgang kannst du einfach wirklich aufs Watt genau das an Leistung abrufen und das geht immer super smooth. Einfach genau so, wie du es brauchst und nicht irgendwie mal grob so und so viel Vortrieb möchte ich haben. Und auch diese Lastwechselarmut.
Ja. Da würde ich aber auch die Multistrada fast ja, auf die gleiche richtig. Stufe setzen. Ist
vollkommen richtig.
Da war sie auch richtig gut. Da würde ich jetzt eher sagen, dass die KTM ein ja. bisschen rausfällt.
Vollkommen richtig. Aber also diese Sorte Erkenntnis.
Ja.
Oder auch wie schöner Dosierbarkeit und wenig Handkraft die Bremse da schon arbeitet. Ja. Und dann, das ist die eine Sorte Erkenntnis. Oder auch die Handlichkeit. Und die andere Sorte ist Erkenntnis ist eben das Gegenteil dessen, was man erwartet hat. Und da gab es auch einiges von. Nämlich, wie gut hat der Telelever auf der Rennstrecke funktioniert?
Ja.
Oder also wie dann doch eher steif, also sperrig die KTM und vor allem die Multistrada gewirkt haben. Und man wusste eben, also in mancherlei Hinsicht wurde die Erwartungshaltung total bestätigt, aber in ganz fundamentalen Sachen eben nicht
ja.
so. Und das galt es halt zu erbringen. Und das mhm. ist halt auch das, also diese, ihr müsst uns da glauben, das Witzige ist, wir sind alle eigentlich mit einer ähnlichen Erwartungshaltung, drei Redakteure
mhm.
angereist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass man sich jemals so glasklar einig war bei einem Testergebnis.
Man hat so das Gefühl, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen spekulativ, aber ich hatte das Gefühl, wir haben die Motorräder getestet und bei KTM und Ducati haben wir sie außerhalb der Komfortzone der Entwickler getestet. Ich ja. hatte das Gefühl gehabt, bei der GS ist man irgendwie in der Entwicklung darauf vorbereitet gewesen oder hat sich darüber Gedanken gemacht, wie es in so einer Situation das Motorrad sich verhalten wird. Und bei den anderen beiden hat man, ich will nicht sagen, nicht drüber nachgedacht, aber man hat den Fokus halt viel spezifischer auf andere Sachen gelegt. Und ja.
Das war das Unerwartete wahrscheinlich.
Genau,
das
ist auch, der Witz. Genau, man hat quasi ja. so getestet, wie niemand erwartet, dass man testet.
Ja,
ja. Ja, also um das Ganze, um die Qualitäten nochmal rauszuschneiden. Der Witz war ja auch, also wir haben keine Markenloyalitäten, aber natürlich wir sind auch nur Menschen und haben halt so in unserer Motorradwelt denken wir so und leben so vor uns hin. Und da ist es jetzt nicht so, dass wir alle riesen GS-Fans wären bei PS. Um das mal vorsichtig
da kam jetzt
zu formulieren.
Wieder, wir sind alle gekauft. Ja, Kinder, probiert's einfach selber
ja,
aus.
Ja, das war doch das Blöde, oder? Das war doch mit ein Test, um auch mal zu beweisen, was kann die GS nicht.
Ja,
also das war doch,
nö,
ja,
ich bin da ergebnisoffen rangegangen.
Also ich fand das die Idee super. Ich habe gedacht, jetzt ist das Ding am Ende.
Also, man muss dazu ja auch sagen, Fabi, du hattest ja zum Beispiel auch letztes Jahr eine Chance auf wo war die? Auf Sardinien, glaube ich. Großen Offroad-Vergleichstest zu machen, wo die GS so mit
Sizilien, ja, genau.
Sizilien, genau. Mhm. Fast.
Mailand oder Madrid.
Ja, wo sie so ein bisschen außerhalb des Testfelds, glaube ich, mitgefahren ist, aber wo ja. man auch wieder gesehen hat, boah, die kann da schon echt, natürlich ist die da schon einfach klar, das Schwerere und so weiter, aber unglaublich viel mitgekommen. Und das war doch der Test, wo du jetzt dachtest,
Ja, Ferdi, du musst mir das jetzt wieder aufs Brot schmieren ja. hier, ne? Das ist, ja, das dämliche Ding, das kann das alles. Und das ist eben auch wirklich die Erkenntnis von drei Leuten gewesen, die keine GS-Fans sind. Das Ding kann das halt einfach. Und das muss man jetzt objektiv anerkennen. Ich werde mir trotzdem keine kaufen.
Musst du ja auch nicht.
Ich werde dir zu deiner auch nicht gratulieren. Aber die Erkenntnis ist, das Motorrad ist halt objektiv betrachtet einfach wahnsinnig gut und kann das alles wahnsinnig gut. Und da gibt's nichts dran zu rütteln. Und da ist jetzt hier auch nichts gekauft. Ja, das ist halt ja, einfach so.
Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht konkret benannt, was so, abgesehen jetzt von dem durchzugsstarken und präzisen Motor und der Bremse. Also natürlich hat der Boxer bekannt diese Handling-Vorteile durch die längs liegende Kurbelwelle, nämlich eben, genau. Also in den engen Sektionen, das beim schnellen Umlegen, ist das Motorrad unendlich viel handlicher als die anderen zwei. Also dieses schnelle Umlegen kann sie auch besser. sitzt irgendwie auch krassere, sie hat die höhere Schräglagenfreiheit, du sitzt sportlicher drauf, du kannst das ganze Infield am Rheinring in einem Gang fahren. Das ist also echt.
Das ist halt der Vorteil des Shiftcam dann, ne? Das ist
brutal.
Ja, und Schräglagenfreiheit ist jetzt auch was man
was man von diesen zwei Riesen
sich ja oft auch anhören darf.
Überhaupt nicht. Also
gar nicht.
Ja, also wenn die Leute von schleifenden Zylindern erzählen, dann fahren die auch keinen Hanging Off. Also das ist
das war das Motorrad, auf dem ich mich am Ende auch mit Abstand am sichersten gefühlt habe, muss ich sagen. Ja. Also wo ich am wenigsten das Gefühl hatte, das geht jetzt, das könnte jetzt schief gehen. Weil natürlich ist es schon so, man kommt sehr schnell an den Punkt, wo du denkst, also ganz jetzt noch mehr pushen, dann wäre das irgendwie riskant. Und es ist dann auch heikel, weil egal welches Motorrad, du bewegst einen Riesenhaufen Motorrad. Und also, weißt du, was passiert, wenn die Bremse jetzt weich wird? Mhm. So, wo schlage ich dann ein? Und also diese, so gut es funktioniert, natürlich würdest du dich anders fühlen auf einem Sportmotorrad. Ja. So, und du hättest die Situation anders unter Kontrolle. So, also das ist halt auch so, wie du gerade sagtest, Komfortzone. Also ja, die BMW war deutlich noch am ehesten in der Komfort- oder am wenigsten weit außerhalb der Komfortzone.
Ja.
Und trotzdem hat man recht bald das Gefühl, also ganz, es könnte schon auch heikel werden irgendwo.
Ja.
Naja, also, und aber also trotzdem war das auch, das ist halt, also das Gefühl, so ein Schiff auf so einem Track Day rumzubewegen, ist schon auch ziemlich unnachahmlich.
Das war eine geile Nummer und das machen wir nochmal und dann nehmen wir die Harley auch mit.
Also glasklar ist, es wird diesen Test wiedergeben und dann muss die Harley und die Triumph halt auch mit. Ne? Ja. Also der Versuchsballon ist ganz gut erbracht, würde ich sagen. Müssen viel Sprit mitnehmen. Das noch so ein Aspekt, also wie unglaublich hoch der Verbrauch von so einer Multistrada bei dem. Also es war so der Tank war so viel schneller, so offensichtlich so viel schneller leer als bei den anderen. Wir haben es nicht genau gemessen. Aber mit dem Schätzeisen 50% höherer Verbrauch als die anderen zwei. So.
Ja, also unter Volllast war brutal.
Unfassbar. Naja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. mit unserer unbequemen Wahrheit im Gepäck.
Erkenntnisreich.
Ja. So.
Ja, also was mir auch echt, ja, während ihr das so wirklich, also der Johannes, ihr seht es ja nicht, aber er saß auch so gefühlt die halbe Folge mit beiden Händen an einem imaginären breiten Lenker, um das irgendwie zu erklären.
Der Lenker war auch sehr weit oben, das haben wir also, ziemlich genau gesehen. Ne?
Wenn man das nicht weiß, ich bin rund 1,70 und auf den Fahrfotos sieht man nix außer Stiefel.
Schon ja, Motorrad, also ich verschwinde. Da guckt noch so ein Knieschleifer unter dem Motorrad durch.
Aber das sieht, also es sieht absolut lächerlich aus, so ein Männchen auf so einer Super Adventure.
So, okay, wir haben zum Abschluss einen zufriedenen GS-Fahrer hier sitzen.
Stimmt doch gar nicht.
Und zwei PS-Redakteure, denen nochmal ihre unangenehme Erkenntnis vor Augen geführt wurde.
Wir wollten das ja, das war so, es gibt dann ein Foto, wir stehen alle so an der Boxenmauer und man sieht uns förmlich grübeln, so ist uns das jetzt, was bedeutet uns dieses Testergebnis jetzt so? Verdammt.
Ja. Dann machen wir mal lieber einen Strich drunter.
Ja.
Genau. Wenn ihr das Ganze auch nochmal nachlesen wollt, en Detail und Fotos dazu sehen wollt, in der PS 12 2022, wir sind jetzt natürlich ein paar Wochen zu spät mit dem Podcast dazu, aber
man kann es ja noch kaufen im Motorpresse-Shop, kann man es noch bestellen.
War dann doch ein launiges Thema, das wir gerne nochmal aufgegriffen haben. Jetzt sind wir auch doch länger geworden, als wir eigentlich dachten.
Track statt Dreck hieß der Arbeitstitel übrigens. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Ich dachte ja eher sowas wie Art fremde Haltung oder so. Aber das
ja,
ist
über
halt
der Geschichte stand ja Reinheitsgebot
am
Rheinring.
Ja.
Aber Wortwitze, die über das Bild sich erklären, sollte man vielleicht nicht erklären.
Genau. Ja, also ihr habt ja schon jede Menge Post dafür bekommen. Daher gerne auch nochmal an dieser Stelle der Hinweis. Ihr könnt auch gerne unserem Podcast nochmal gerne etwas schreiben unter podcast@motorradonline.de. Da erreicht ihr uns am schnellsten oder eben über die diversen Kommentarfunktionen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich fand das ganz, ganz lehrreich, hier zu sitzen und mir diese anschaulichen Kurvenbeschreibungen. Kurvendiskussion, eigentlich.
Es war heute tatsächlich eine Kurvendiskussion.
Die erste. Yes. Na dann. Okay. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Ciao, ciao. Ciao.